Ja, nochmals herzlichen guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben ein neues Lied gesungen von Was würdest du tun, wenn der Herr heute käme? Ich habe mir das nur so überlegt, ist nicht die Predigt von heute Morgen, aber das wäre eine Predigt und eine Überlegung wert. Ich glaube, ich würde das Telefon nehmen und ich würde ein paar Telefone Ate machen. Aber darüber wäre es Freude. Wenn du dich nicht freuen kannst, dass der Herr heute käme, dann stimmt etwas nicht. Ich denke, je länger, dass man im Herr ist, desto eher hat man die Überzeugung, herrlich, wenn der Herr kommt heute. Einfach so als Überlegung zum neuen Lied. Bitte schlagt auf die Bibel in 1. Könige 19. 1. Könige, Kapitel 19. Ich lese die ersten vier Verse. Das ist die Seite 534 im Alten Testament. Und Ahab sagte Isebel an, alles, was Elia getan hatte, und wie er hätte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürget. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie dieser Seele einer. Da er das sah, machte sich auf und ging, wo er hin wollte, und kam in Beerseba in Juda und ließ seinen Knaben daselbst. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagreise und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe, und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser, denn meine Väter. Wir finden hier an dieser Stelle, und ich werde den ganzen Kontext noch anschauen, was vorher geschrieben steht, den Tiefpunkt im Leben des Propheten Elia. Eine Situation in seinem Leben, wo er sagt, ich will sterben. Es macht keinen Sinn mehr. Ich gebe auf. Fertig. Also er steckt in einer tiefen Krise, in einer Depression, wie man es heute sagt. Er möchte nicht mehr. Und das ist nicht einmal sonderlich, wenn wir die Bibel anschauen und einige Männer Gottes darinnen finden, wie zum Beispiel ein Jeremia, der sagte, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Jona, als der Kürbis gestorben ist, sagt er, ich wollte lieber tot sein, denn leben. Hiob sagt, der Tag müsse verloren sein, darin ich geboren wurde. Wisst ihr, Depressionen oder solche Krisen sind extrem verbreitet. In meinen 20ern habe ich noch Leute so ein bisschen belächelt, gesagt, ja, weißt du, ein bisschen sensibel oder tu nicht so, reiß dich zusammen. Durch meine Arbeit und dadurch, dass ich jetzt ein paar Jahre älter wurde, habe ich festgestellt, das ist eine weit verbreitete, echte Krise, die es gibt bei den Menschen. Psychische Probleme. Ich arbeite bei der Agentur für Arbeit, würdet ihr es nennen, in Deutschland, und habe mit Menschen zu tun, die arbeitslos wurden. Dann lese ich ihre Berichte und wir haben immer mehr Personen in der Schweiz, die gesundheitliche Probleme haben. Dann liest man auch die Arztberichte, die Gutachten der Psychiater. Und was man da liest, das ist sehr eindrücklich. Da gibt es so viele Menschen, die haben keinen Antrieb mehr. Die können nicht mehr aufstehen morgen. Und die haben keine Hoffnung, keine Perspektive. Alles ist negativ. Die möchten wirklich sterben. Das ist weit verbreitet. Doch hier haben wir Elia. Elia, einer der größten Propheten in der Bibel, der sagt, ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie konnte es so weit kommen, dass ein Elia nicht mehr weiter kann? Das möchte ich genau anschauen. Wenn wir die Geschichte von Elia anschauen, müssen wir nur zweimal blättern. Es sind die Kapitel 17 und 18, worin er vorkommt. Und in Kapitel 17 lesen wir, es ist Elia der Tisbiter aus den Bürgern Gileads. Das lesen wir in Vers 1 aus 1. Könige 17. Elia hatte keinen einfachen Job. Gott hat ihn gesetzt als Propheten zur Zeit von König Ahab. Ahab war einer der schlimmsten Könige, die Israel, das Nordreich, jemals gehabt hat. Er war einer, der den Baalsgötzendienst gepflegt hat. Und seine Frau, die Isebel, war eine der schlimmsten, ja, wahrscheinlich die schlimmste Frau, die jemals in der Bibel erwähnt wurde. Sie hat aktiv alle Propheten des Herrn getötet. Und sie war eine Betrügerin, sie war eine gottlose Frau. Und sie hat ihren Mann gelenkt. Also in dieser Zeit war Elia gesetzt. Jetzt könnte man sagen, diesen Job möchte niemand annehmen. Das ist wirklich tragisch, wenn du mit einer solchen Situation konfrontiert bist. Aber das war nicht der Grund für Elias Krise. Es geht dann weiter, wir lesen dann in Kapitel 17. Der erste Auftrag, den er hatte, war, er musste zum Volk gehen und dem Volk sagen, Gott hat entschieden, es wird nicht mehr regnen. 3 Jahre lang kein Regen. Weißt du, er geht vor den König, der sowieso alle Propheten des Herrn töten will, er fürchtet sich nicht. Und dann muss er noch ihnen sagen, Gott hat entschieden, es wird nicht mehr regnen. Er hat schon das, ich denke, das Volk wird nicht begeistert sein. Elia, super, dass du das gesagt hast. Das bedeutet Hungersnot, Elend, Leiden für das ganze Volk. Aber er hat sich nicht gescheut. Er war kein Jona, der vom Auftrag davongelaufen ist. Das war nicht das Problem. Elia hat das getan, was der Herr von ihm verlangte. Wie geht es weiter? Wir lesen dann, dass er zum Bach gehen muss und dort findet er Raben, die geben ihm Nahrung, die bringen ihm Fleisch und Brot. Er wird also genährt, übernatürlich kann man das sagen. Und Elia ist in all dem einfach nur gehorsam. In solchen Umständen, man könnte sagen, unvorstellbaren Umständen, gehorcht er dem Herrn. Und dann geht es weiter. Er geht nach Zarpat und da findet er eine Witwe. Er geht zu dieser Witwe und sagt, gib mir zu essen. Gott hat bestimmt, du musst mir etwas zu essen geben. Und sie muss mit dem letzten Mehl, das sie hat, mit dem letzten Öl, ihm ein Brot backen, oder? Und er verlangt das von dieser Frau im Glauben, der Herr wird es recht führen. Und sie backt das, obwohl es das Letzte für sie und ihren Sohn ist. Und der Krug wird nicht leer mit dem Öl. Und das Mehl geht nicht aus. Und er erlebt diesen Segen. Aber dann stirbt der Sohn dieser Frau. Man könnte sagen, jetzt wäre der Moment, wo Elia aufgeben müsste. Er hat schon schwierige Umstände. Und jetzt verlangt er etwas von einer Witwe mit einem Sohn. Und jetzt stirbt dieser Sohn der Witwe. Und was macht er? Er geht ins Gebet. Wisst ihr, was er betet? Er betet dafür, dass dieser Sohn wieder lebendig wird. Das ist Glauben. Ich meine, wie oft beten wir klein, kleingläubig. Aber Elia betet mit Vollmacht, mit Glauben, dass der Herr im Himmel das möglich machen kann, dass dieser Junge wieder lebendig wird. Also das hat er getan. Wir lesen in Vers 20, und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übel getan, dass du ihren Sohn tötest? Und er maß sich über dem Kinde 3-mal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass die Seele dieses Kindes wieder zu ihm kommen. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und die Seele des Kindes kam wieder zu ihm und ward lebendig. Er hatte etwas Großes gebetet und Gott hat groß geantwortet. Und dann kommen wir in Kapitel 18 zum Höhepunkt, könnte man sagen, von Elias Wirken. Es kam da ja ein Obadja, das war einer von Ahab, der selber schon 100 Propheten versteckt hat. Und der sagte, hey Elia, weißt du nicht, du wirst gesucht, sie wollen dich töten. Das war Elia auch egal. Weißt, wenn wir zu dieser Krise zurückkommen, er bekommt eine Botschaft von einem Boten, dass er gesucht wird und man will ihn töten. Das war ja schon immer die Situation. Elia war ja schon immer in Verfolgung. Aber was ist passiert, dass er jetzt auf einmal in dieses Loch gefallen ist? Irgendetwas muss geschehen sein, dass er nicht mehr leben möchte. Er war ja schon die ganze Zeit verfolgt. Und als dieser Obadja vorher zu ihm kam, hatte er keine Angst. Er hat gesagt, ich will Ahab begegnen. Sag ihm, wir treffen uns. Und dann kommen wir zu diesem Höhepunkt in Kapitel 18, als er Ahab, den König, trifft, der ja diesen falschen Götzendienst pflegt, und Elia möchte, dass das ganze Volk Zeuge wird, wer der wahre Gott ist. Wir lesen in Vers 19 von 1. Könige 18. Er sagt, wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir das ganze Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten des Hains, die vom Tisch Isebels essen. Also sandte Ahab hin unter alle Kinder Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten, ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein überblieben, ein Prophet des Herrn. Aber der Propheten Baal sind 450 Mann. So gebet uns nun 10 Pfarren und lasset sie erwählen, einen Pfarren und ihn zerstücken und aufs Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Pfarren nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. So rufet ihr an den Namen eures Gottes und ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, erwählet ihr einen Pfarren und machet am ersten, denn eurer ist viel. Und rufet eures Gottes Namen an und leget kein Feuer dran. Und sie nahmen den Pfarren, den er ihnen gab, und richteten zu und riefen an den Namen Baals von morgen an bis an den Mittag und sprachen, Baale, höre uns, aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Da es nun Mittag war, spottete ihrer Elia und sprach, rufet laut. Denn er ist ein Gott, erdichtet oder hat zu schaffen, oder ist überfällt oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Pfriemen nach ihrer Weise, bis dass ihr Blut hernach ging. Da aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis dass man das Speisopfer tun sollte. Und war da keine Stimme noch Antwort noch Aufmerken. Da sprach Elia zu allem Volk, kommet her, alles Volk zu mir, und alles Volk zu ihm. Zu ihm trat, heilte er den Altar des Herrn, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Kinder Jakobs, zu welchen das Wort des Herrn redete und sprach, du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her eine Grube, 2 Kornmaß weit, und richtete das Holz zu und zerstückte den Pfarren und legte ihn aufs Holz. Und sprach, holet 4 Kart Wasser voll und gießet es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und sprach, tut es noch einmal, und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal, und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und die Grube ward auch voll Wassers. Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greifet die Propheten Baals, dass ihr keiner entrinne. Und sie griffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie daselbst. Jemand sagt, die Bibel sei langweilig. Was für eine Geschichte. Was für ein Triumph für Elia, alles, was er wollte. Sein ganzer Auftrag war, das Volk soll sich bekehren vom Baalsdienst und wieder dem Herrn anhängen. Das war sein Auftrag. Und was ist hier geschehen? Der größte vermeintliche Erfolg ist eingetroffen. Das ganze Volk war Zeuge. Sie haben es erfahren. Wer ist Gott? Die Baalspriester. Sie haben alles versucht. Sie konnten kein Feuer vom Himmel kommen lassen. Und er hat sich noch lustig über sie gemacht. Sie waren machtlos. Das ganze Volk Israel war Zeuge von der Machtlosigkeit, von der Falschheit der Baals, vom Baalsgottesdienst, der Baalspriester. Jeder Mann konnte es erkennen, inklusive Ahab, der war ja anwesend. Und als Elia noch einen Graben ringsherum machte und alles mit Wasser überschüttete, habt ihr mal überlegt, woher kommt denn das Wasser? Woher kommt das Wasser? 3 Jahre lang Trockenheit, kein Regen. Das muss unglaublich kostbares Wasser gewesen sein. Wenn du ein Wunder haben willst, dann muss es etwas kosten. Nur so als Detail, das Wasser. Woher kam das Wasser? Aber er wollte mit dem Wasser zeigen, der Herr kann auch ein nasses Opfer, dieser Ochse, der da geschlachtet wurde, auf dem Holz lag. Und sie haben einen Graben ringsherum gemacht und mit Wasser überschüttet, mehrmals. Und jetzt kommt das Feuer vom Himmel und hat auch das Wasser weggefressen und das Opfer aufgenommen. Jeder konnte erkennen, der Herr ist Gott. Und sie haben es selber bezeuget. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia hat wohl gedacht, das ist es. Jetzt ist es erreicht. Der Erfolg, jetzt ist der Moment der Bekehrung vom Volk Israel gekommen. Es gibt ja keine Ausreden mehr. Oder? Was wollen Sie noch sagen? Sie sind eingegangen auf den Deal, lass uns sehen, wer wirklich der Herr sei. Und sie haben es gesehen und sie konnten es bezeugen, der Herr ist Gott. Es gibt keinen Grund mehr, um Baal anzuhängen. Und im Gegenteil, Elia hat 450 von diesen Priestern, wahrscheinlich noch die anderen 400 dazu, geschlachtet, getötet. Komplette Niederlage. Eigentlich waren alle Propheten des Herrn wurden verfolgt und jetzt sind alle Baalspriester gestorben. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was hat er wahrscheinlich falsch gemacht? Ich möchte ein paar Vermutungen von meiner Seite aufnehmen. Einige Fehler, die Elia wahrscheinlich machte, ist, er hat an diesem Moment geglaubt, jetzt kommt die Bekehrung. Jetzt wird sich das Volk zu Gott wenden. Es kann nicht anders sein. Und er hat sich wahrscheinlich angemaßt, wir sehen es auch später, dass er der Einzige ist, der einzig wahre Prophet. Es gibt ja keine mehr, glaubte er. Und er hat sich auch angemaßt, wahrscheinlich, dass die ganze Sache des Herrn auf seinen Schultern ist. Wenn ich nicht Erfolg habe, dann wird die Sache des Herrn nicht Erfolg haben, denken wir vielleicht auch schnell. Das war die Last, die er hatte. Er hat sich das alles selber aufgeladen. Der Erfolg, die Bekehrung, hat er auch auf sich genommen. Aber liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht unsere Sache. Wir können nur das tun, was er von uns verlangt. Und der Rest ist Sache des Herrn. Auch den Zeitpunkt bestimmen können wir nicht. Wir können nicht sagen, wenn wir alles so recht machen, dann muss die Bekehrung zu diesem Zeitpunkt kommen. Nein, darauf haben wir keinen Anspruch. Es ist seine Sache. Es ist sein Zeitpunkt. Nochmals, was wir gelesen haben in Kapitel 19, den Anfang. Ahab geht zu Isabel. Isabel ist nicht beeindruckt. Sie ist eine durch und durch teuflische Frau. Sie sagt, er hat meine Propheten getötet, dann schickt ihm einen Brief, er wird morgen getötet wie meine Propheten. Das ist die Antwort. Ahab lässt diesen Boten raus mit dieser Nachricht. Die Nachricht bekommt Elia und es trifft ihn wie ein Schock. Warum? weil er nicht damit gerechnet hat. Er hat alles daran gesetzt, das zu tun, was der Herr will. Er war treu und er ging durch die Wunder hindurch, wie er getragen wurde. Die Raben haben ihn genährt. Er konnte den Sohn lebendig machen. Er wurde durch die ganze Hungersnot wurde er getragen. Er wurde nie getötet. Er wurde verschont. Er hat das getan, was der Herr von ihm verlangte. Aber jetzt hat er etwas auf sich geladen. Er hat nämlich die ganze Last, dass das Volk Israel sich bekehrt, hat er auf sich genommen. Und es ist nicht eingetroffen. Und jetzt ist er einfach nur eingeknickt. Das war zu viel. Das war zu viel für Elia. Was macht er? Er geht eine Tagreise in die Wüste. Ich weiß nicht, was eine Tagreise ist. 8 Stunden, 12 Stunden. Er lässt seinen Knaben zurück. Also alleine 12 Stunden in die Wüste, das ist Selbstmord. Das ist Selbstmord. Wenn du nichts zu trinken und nichts zu essen hast, wenn du da einen Schwächeanfall hast, dann kommst du nicht mehr zurück. Ein Wacholderbaum ist eine Art Zypresse, habe ich nachgelesen. Also er sitzt da unter diesem Wacholderbaum und sagt, Ende aus. Obwohl er alles getragen hat vorher, obwohl er treu gegangen ist, ist es ihm jetzt zu viel, weil er ist enttäuscht. Er dachte, das wär's. Ich habe es ja gesehen. Das ganze Volk hat bezeugt, der Herr ist Gott. Das müsste der Erfolg gewesen sein. Aber es war es nicht. Wir können Menschen nicht bekehren. Können wir nicht. Wir haben den Auftrag, ihnen das Evangelium zu sagen. Das ist unser Part. Wir haben den Auftrag zu säen. Wir können nicht gedeihen lassen. Wir dürfen vielleicht ernten, vielleicht auch nicht. Aber unser Auftrag ist zu säen. Und wenn wir das Gedeihen uns auflasten, dann werden wir vielleicht enttäuscht. Weil es ist nicht uns, den Zeitpunkt zu bestimmen. Ich vermute, das war der Punkt, dass Elia eingeknickt ist. Er hat so sehr gehofft, sie haben sich doch bekehrt, sie haben ja alles gesehen. Er dachte wahrscheinlich, ich kann ja gar nicht mehr machen. Ich habe ja alles getan, was Gott von mir verlangte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass es noch etwas Größeres gibt als das Erlebnis auf dem Berg Karmel. Das war wahrscheinlich der Grund, dass er jetzt nicht mehr leben wollte. Nun, wir lesen weiter da in 1. Könige 19, in Vers 5. Und legte sich und schlief unter dem Wacholder, und siehe, der Engel rührte ihn und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstet Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm andermal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Und er stund auf, aß und trank und ging durch Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Er hat eine Speise von Gott erhalten. Wisst ihr, es ist offensichtlich nicht eine normale Speise, dass man 40 Tage und 40 Nächte laufen kann. Es ist eine Speise vom Herrn. Wir brauchen täglich gespiesen zu werden durch das Wort Gottes, durch das wahre Brot vom Himmel. Wir brauchen das anders, geht es nicht. Das hat er bekommen. Der Herr ist ihm nicht begegnet als Elia, steh auf, du fauler Hund oder du Versager, was jammerst du, was bist du so selbstmitleidig? Nein, er kam zu ihm als der Engel und gab ihm die Speise, hat ihm aufgeholfen und er ist wieder gelaufen durch Kraft dieser Speise. Aber jetzt geht's weiter. Elia hat noch nicht eine Wende erfahren in seinem Gemütszustand. Wir lesen im Vers 9, und kam da selbst in eine Höhle und blieb daselbst über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm, was machst du hier, Elia? Was machst du in der Höhle? Weißt, es gibt so Fragen in der Bibel, die finde ich köstlich, weil was fragt denn Gott überhaupt? Er weiß ja alles. Ich meine, Adam, wo bist du? Was ist das für eine Frage? Natürlich weiß Gott, wo Adam ist. Die Frage ist aber an Adam gerichtet, dass er sich selber fragen soll, Adam, wo bist du? Dass Adam sich fragt, Adam, wo bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich hier? Und die Frage geht auch heute hoffentlich an dich, Christ. Was machst du in der Höhle? Was machst du in der Höhle? Warum verkriechst du dich in der Höhle? Was hast du dort zu suchen in der Höhle? Es gibt zu tun. Es gibt etwas für dich. Warum bist du in der Höhle? Eine ganze Nacht ist er in dieser Höhle. Und jetzt kommt seine Rechtfertigung. Er spricht zum Herrn in Vers 10. Er sprach, ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürget und ich bin allein überblieben und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Du siehst, ich, mein, kommt häufig vor. Ich bin allein überblieben. Das kann uns als Christen schnell passieren. Ach, ich bin der Einzige, der recht geht und die anderen sind alle so untreu, ich bin der Einzige. Nein, bist du nicht. Es gibt viele, die du nicht kennst. Sie haben vielleicht nicht mal die richtige Bibel oder sie haben vielleicht irgendwo eine andere Lehre. Aber da gibt es viele, die nahe beim Herrn sind. Du bist nicht alleine. Du bist nicht der Einzige, der recht geht. Aber der Feind will uns das oftmals einflößen. Du bist ja der Einzige, der recht geht. Das stimmt nicht. Wir sehen es später in der Geschichte, wenn ihr das schon mal gelesen habt. Er täuscht sich in diesem Punkt. Er ist nicht der Einzige. Da haben sich noch andere ihre Knie nicht gebeugt vor dem Baal. Noch ganz viele andere. Er war nicht alleine. Sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Ja, aber das war schon immer so, Elia. Es hat dir nichts ausgemacht. Obadja kam zu dir und sagt, sie erfahren nicht, wo du bist. Weißt du denn nicht, dass man dich im ganzen Lande sucht? Und er sagt zu Obadja, es ist mir egal. Sag Ahab, ich bin da, ich will mich mit ihm treffen. Er will sich mit dem König treffen, der alle Propheten verfolgt. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Und auf einmal kommt diese Angst. Auf einmal ist Unglauben da. Zweifel. Versteht mich nicht falsch, ich will heute Morgen nicht über Elia schlecht reden. Wir alle sind nicht annähernd irgendwo ein Bruchteil eines Elias. Aber es kann uns passieren, dass wir uns verkriechen in die Höhle und sagen, ich bin der Einzige und ich habe für dich geeifert und gekämpft und alles getan und sie haben sich nicht bekehrt. Ich bin nicht besser als meine Väter. Es liegt nicht an dir, wenn du das tust, was der Herr von dir verlangt, dann liegt es nicht an dir. Hey, da gibt es Missionare, die sind 30 Jahre auf dem Feld, die sind alleine 30 Jahre. Vielleicht bekehrt sich jemand, vielleicht fällt wieder jemand ab. Kann man mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du bist schuld, dass du keine Gemeinde von 300 Leuten hast? Unmöglich, unmöglich. Wie geht es weiter? Vers 11. Er sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein still, sanftes Sausen. Da das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe um den Gott Zebaoth geeifert, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert erwürget. Und ich bin allein überblieben und sie stehen danach, dass sie mir das Leben nehmen. Nochmals die gleiche Antwort. Er ist in der Höhle und er wartet, dass der Herr kommt. Und der Herr kommt, er vermutet den Herrn in verschiedenen Formen. Er vermutet ihn in einem starken Wind. der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Etwas äußerlich Gewaltiges, Lautes, das für jedermann ersichtlich ist. Da muss eine Kraft dahinter sein. Oder in einem Erdbeben. Oder in einem Feuer. Aber er kam in einem stillen, sanften Sausen. Die Schrift ist voll von Begegnungen von Menschen in der Stille mit dem Herrn. Sie ist voll. Du begegnest dem Herrn in der Regel in der Stille. Alleine. Wenn es ruhig ist. Nikodemus ging in der Nacht zum Herrn. Wahrscheinlich hat er sogar noch ein bisschen geflüstert. Ich nehme an, er hatte als ein Schriftgelehrter Angst, dass man ihn erkennen könnte. Die Samariterin am Brunnen, da waren keine anderen, die Jünger waren auch nicht da. Und sie will Wasser schöpfen und beginnt ein Gespräch mit Jesus. So ein einfaches Gespräch, nur er und sie. Wir haben die Ehebrecherin, da kommen alle und es ist laut und sie sind zornig und sie wollen sie steinigen. Sie hat die Ehe gebrochen, man hat sie erwischt. Und dann sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was passiert danach? Sie gehen alle weg. Und jetzt beginnt das Gespräch, wo sie sagt, Herr, in der Stille. Wir haben die Emmaus-Jünger. Nach dem Trubel von Jerusalem, nach der Kreuzigung, nach dem, was alles geschehen ist, laufen zwei Jünger von Jerusalem weg und sie begegnen einem anderen und das Gespräch beginnt und sie sagen, hast du nicht gehört, was geschehen ist zu Jerusalem? Und dann fragt er sie aus und er beginnt ihnen die Schrift auszulegen, die ganze Schrift von Jesus. Und als sie ihn erkannten später beim Mahl, sagten sie, brannte nicht unser Herz in uns, da er uns die Schrift auslegte. So in einer einfachen, sie sind einfach spaziert und haben über ihn gesprochen. Die Jünger auf dem Schiff, auf dem Meer, da kommt dieser Sturm, es ist laut, es sind unglaubliche Umstände und sie zittern und haben Angst und flehen, Herr, bitte hilf uns, wir verderben. Und er stillt den Sturm. Als es ruhig und still war, hatten sie noch mehr Angst, weil sie haben erkannt, er ist gewaltiglich. Es gibt immer mehr diese Begegnungen in der Stille. Es steht geschrieben in 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr schenkt den Sieg in der Stille. Wir leben in einer Zeit, wo die Christenheit verzweifelt sucht eine Begegnung mit dem Herrn im offensichtlich Spektakulären zu finden. Eine Berg-Karmel-Erfahrung musst du haben. Da müssen alle erkennen, Gott ist der Herr und es müssen Zeichen und Wunder geschehen. Und das ist tief verankert. Wir wollen Großes sehen. Wir wollen das Erdbeben und das Feuer und der starke Wind. Das ist danach sucht die Christenheit heute. Mit vielen großen Veranstaltungen, mit Lichtshows und Musik und Gefühle müssen da sein. Gefühle sind zwingend nötig. Aber was ist mit dem stillen, sanften Sausen? Was ist mit der Begegnung im Herrn in der Stille? Mit der einfachen 1-auf-1 Begegnung mit Jesus Christus. Danach solltest du suchen. Ich glaube nicht, dass ein Christ wachsen kann, wenn er das nicht hat. Wenn du morgens das nicht kennst, ins Gebet zu gehen. Wenn du es nicht kennst, mit Brüdern und Schwestern ins Gebet zu gehen. Wenn du es nicht kennst, in der Schrift zu forschen und auf seine Stimme zu hören und versuchen zu erkennen, was will denn mein Meister von mir? Wenn du das nicht kennst, wie kannst du wachsen? Du wächst nicht, wenn du sagst, ich gehe in diese Großveranstaltung. Da gehe ich so rein und komme raus und bin einen halben Meter größer geistlich. Das geht nicht. Du kannst es nicht, es gibt keine Methode dazu. Es hat mit Jesus persönlich zu tun. Du musst ihn suchen und du musst hören und du musst stille sein. Damit er sprechen kann, musst du stille sein. Nun, wie geht es weiter? Den letzten Teil noch. Elia hat sich wieder gerechtfertigt. Ich habe doch geeifert. Und ich verstehe nicht, warum sie sich nicht bekehrt haben. Und ich habe ja alles getan. Ich habe ja sogar die Propheten getötet. Warum geht es weiter? Warum bekehrt sich Israel nicht? Stell dir vor, Elia hat vielleicht gedacht, das wird der Moment sein, wo Israel, also es ist das Nordreich, aber er hat ja auch die Steine für das ganze Volk gelegt, dass sich das ganze Israel bekehrt. Das ist der Moment. Er hat das so sehr gehofft. Es ist nicht eingetroffen. Er dachte vielleicht, ich werde der Prophet sein, der das vollbringen wird mit dem Herrn, dass sie sich zu dir bekehren. Nie mehr Baalsdienst. Nie mehr Baalsdienst. Der Baalsdienst hat nicht aufgehört. Auch bis heute nicht. In verschiedenen Formen. Wir lesen Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, gehe wiederum deines Weges durch die Wüste gegen Damaskus und gehe hinein und salbe Hazael zum König über Syrien und Jehe den Sohn Nimsis zum König über Israel und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und soll geschehen, dass wer dem Schwert Hazaels entrinnet, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnet, den soll Elisa töten. Und ich will lassen überbleiben 7000 in Israel, nämlich alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und allen Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und er ging von dannen und fand Elisa, den Sohn Safats, dass er pflügte mit 12 Jochen vor sich hin. Und er war selbst unter den 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel auf ihn. Die Geschichte mit Elia ist nicht fertig. Gott war nicht fertig mit Elia. Er hat ihm seinen Nachfolger gegeben, Elisa, der ja auch Prophet war, der das Amt von Elia übernommen hat. Und Elia war so hochgeachtet, er wurde in den Himmel aufgenommen. Elisa sagte, Wagen und Streiter Israels, das ist der Mann. Er hat ihn so erkannt. Hey, der Auftrag von Elia ist nach heute, nach 2000 Jahren, noch immer nicht fertig. Nicht 2000 Jahren, 3000 Jahren, noch immer nicht fertig. Elia soll eins zurückkommen, sagt die Schrift. Elia wird in Offenbarung 11 als einer der zwei Ölbäume, wahrscheinlich Elia und Mose, wieder auf Erden erscheinen und Zeugen sein. Sie werden getötet und wieder lebendig werden und sie werden wieder in den Himmel fahren. Sie werden Zeichen und Wunder tun auf Erden. Sein Auftrag ist nicht fertig. Es ist noch nicht vorbei mit Elia. So wichtig ist sein Auftrag, dass er noch heute ist. Er ist ja nicht gestorben, er ist in den Himmel aufgenommen worden. Also deine Geschichte ist auch noch nicht fertig. Ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen und sagen, die Last ist nicht auf deinen Schultern für die Sache des Herrn. Du hast einen Auftrag. Der Herr sagt, will mir jemand nachfolgen? Der Herr sagt, betet für Arbeiter, denn es sind wenige. Du sollst ein Arbeiter sein. Der Herr sagt, predige das Evangelium. Alle Kreatur, tu das. Tu das, was dir gesagt ist, aber die Last vom Reich Gottes liegt nicht auf deinen Schultern. Wir können Deutschland nicht bekehren, wir können die Schweiz nicht bekehren. Der Herr könnte es. Ich weiß, zu Zeiten der Reformation in Schottland hat John Knox gesagt, Herr, gib mir Schottland oder ich will nicht mehr leben. Und Schottland hat sich bekehrt, im Sinne von der Reformation. Das heißt, sie sind weg vom katholischen Glauben zum evangelischen. Aber das war ein großes Gebet. Herr, schenk mir Schottland oder nehme mein Leben. Es ist nicht deine Last, dass Räume nicht gefüllt werden. Aber du hast einen Auftrag zu tun. Du sollst diesen treu tun. Wir wissen auch nicht der Moment. Wann wird es sein? Kennen wir nicht. Elia dachte, jetzt müsste der Moment sein. Es war nicht der Moment der Bekehrung. Aber er hat sich auch getäuscht und du kannst dich auch täuschen. Du kannst dich täuschen, indem du glaubst, du bist der Einzige. Du bist es nicht. Da gibt es noch mehr. Und es hängt nicht von dir ab. Gott kann verschiedene Menschen nützen. Er braucht niemand von uns, aber er will uns brauchen. Das ist das Schöne am Christenleben. Er braucht dich nicht für seine Sache. Er will dich brauchen für deine Sache. Lass dich gebrauchen und hör auf das stille, sanfte Sausen. Lerne das kennen. In eine tägliche Andacht, in der Ruhe, dem Herrn zu begegnen. Ich gehe in den Garten allein, meinem Herrn dort zu begegnen, oder? Das ist etwas, was wir tun sollten für unser Wachstum, für unser geistliches Wachstum. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, Herr Jesus, danke Herr für dein Wort, Herr. Danke für Beispiele und Geschichten aus deinem Wort. Danke für einen Propheten Elia, der so vieles für dich tun konnte, Herr. Bitte hilf uns zu lernen aus seiner Geschichte, aus seiner Krise, aus seiner Depression. Wir sind nicht alleine und die Last ist nicht auf unseren Schultern. Wir können ja eigentlich nichts tun, Herr, außer das zu befolgen, was dein Wort sagt. Herr, ich bitte dich, dass du jedem hilfst. Wenn jemand hier in diesem Raum jetzt in einer Höhle steckt, dann ruf ihn heraus, Herr. Bitte schenk Kraft, um aufzustehen und wieder vorwärts zu gehen und das zu tun, was du willst, Herr. Mit neuer Kraft, mit neuem Mut, mit neuer Hoffnung, Herr, dass wir Flügel wie Adler bekommen, Herr. Hilf du uns in unserer Schwachheit, Herr. Wir können ja nichts tun. Wir sind so abhängig von dir. Begegne uns in der Stille, Herr. Lass uns nicht nach Großem, nach Spektakulärem suchen, sondern wir dürfen alles bei dir finden in der Stille, Herr. Hilf uns darin. Bitte segne dein Wort, Herr, und segne diese Gemeinde. Lass alle gut nach Hause kommen. Ich bete das in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.